Sie hören die Sendung des Münchner Flüchtlingsrats auf Radio Lora. In der heutigen Ausgabe geht es um die Situation der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer. Seit 2015 wagen zwar von Jahr zu Jahr weniger Menschen den riskanten Fluchtweg über das Mittelmeer nach Europa. Aber der Weg wird immer gefährlicher. Nach Angaben der Vereinten Nationen endete in diesem Jahr bisher für jeden 47. Geflüchteten der Weg über das Mittelmeer tödlich. In absoluten Zahlen sind das beinahe 1000 Menschen, die im Meer von Jahresanfang bis Ende September 2019 auf der Flucht ihr Leben verloren haben. 4 Menschen pro Tag. Seit die staatlich organisierte Seenotrettung unter dem Druck der italienischen Antimigrationspolitik gestoppt worden ist, leisten vorwiegend zivile Seenotretter die nötige humanitäre Hilfe für schiffbrüchige Geflüchtete auf dem Mittelmeer. Und das unter schwierigsten Bedingungen. Boote mit geretteten Flüchtlingen an Bord dürfen Tage bis Wochen lang keinen sicheren Hafen anlaufen. Die Kapitäne der zivilen Rettungseinsätze werden für ihr humanitäres Engagement mit hohen Haft- und Geldstrafen bedroht. In dieser Sendung sprechen wir unter anderem mit Iris Hüttner von CI, einer privaten Seenotrettungsinitiative.
Unsere Forderungen, die richten sich aufgrund dieser jetzigen Situation natürlich auch sehr an die Politik. Dazu gehört zum Beispiel, dass die EU-Politik in der Flüchtlingsthematik umgehend ihren rechtlichen Pflichten nachkommt und den humanistischen Ansprüchen Europas gerecht wird. Wir zeigen ja so gerne mit dem Finger auf andere, die Menschenrechte verletzen. Also da sollten wir uns eben an der eigenen Nase packen.
Von Iris Hüttner erfahren Sie gleich mehr. Danach erzählt ein junger Eritreer von seiner Flucht über das Mittelmeer. Wie eine Stadt zum sicheren Hafen wird, erläutert in unserem letzten Beitrag Maximiliane, die bei der Initiative Seebrücke aktiv ist. Der Titel unserer heutigen Sendung auf Radio Lora ist »Erste Hilfe auf See – Die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer«. Am Mikrofon im Studio Susanne Kraft. 2015 gründete Michael Buscheuer mit Familie und Freunden CI e.V., eine gemeinnützige Organisation mit dem ursprünglichen Ziel, Erste Hilfe für schiffbrüchige Flüchtlinge auf ihrer gefährlichen Flucht über das Mittelmeer nach Europa zu leisten. Aktuell kreuzt für CI die Alan Kurdi mit internationaler Besatzung unter deutscher Flagge auf dem Mittelmeer. Mittlerweile allerdings für Rettungseinsätze. Nach dem Stopp der staatlich organisierten Rettung durch den EU-Marineeinsatz Mission Sophia sind in Seenot geratene Flüchtlinge allein auf die Hilfe von zivilen Rettungsorganisationen angewiesen. Iris Hüttner ist neben ihrer Arbeit als Journalistin ehrenamtliche Koordinatorin bei CI. Im Gespräch mit Ilona Deiker schildert sie die aktuelle Lage in der privaten Seenotrettung und die Arbeit von CI.
Wie sind Sie zu CI gekommen und in welcher Weise sind Sie für CI tätig?
Nun, ich kam zu CI durch einen Radiobeitrag. Den habe ich gehört, den unser Vereinsgründer auf der Talk in Bayern 2 gegeben hat. Und es war so ergreifend und so überzeugend, dass ich sofort nach dem Beitrag ins Internet gegangen bin, mir den Verein aufgerufen habe. Und das war für mich ebenso überzeugend. Dann habe ich mich angemeldet und war ein paar Wochen später als Agentin auf Malta für 4 Wochen.
Die Todesrate der im Mittelmeer Ertrunkenen steigt seit Jahren drastisch an. Und obwohl es zu den internationalen Regeln der Seenotrettung gehört, dass in Seenot geratene Menschen gerettet werden, erfüllen die europäischen Staaten diese elementare humanitäre Aufgabe nicht mehr. Was können zivile Seenotrettungsorganisationen denn überhaupt leisten angesichts dieser dramatischen Situation?
Die Seenotretter, die privaten Seenotretter füllen im Grunde eine Lücke, die unsere staatlichen Organisationen und vor allem die EU hinterlassen. Es gibt Rechte und es gibt Pflichten. Abgesehen von der moralischen Pflicht und von der ethischen Pflicht gibt es vor allem aber auch Rechte und die werden im Moment überhaupt nicht bedient von der EU. Das heißt, seit Februar diesen Jahres ist die Mission Sophia insofern eingestellt, dass zwar keine Schiffe mehr unterwegs sind, aber der Korridor wird aus der Luft nach wie vor beobachtet. Das heißt, Sophia kann sehr wohl erkennen, wie viele Menschen sich auf diesen Weg machen. Und unsere Organisationen, das ist Sie neben einigen anderen, wir leisten diese erste Hilfe. Wir sorgen dafür, dass die Menschen, von denen wir erfahren, nicht ertrinken müssen. Wir leisten reine Lebensrettung. Und CI selber ist angetreten als Erste-Hilfe-Verein. Wir haben ursprünglich mit unseren alten Schiffen, die nicht dafür geeignet waren, Menschen an Bord zu nehmen, haben wir Erste Hilfe insofern geleistet, dass wir gesichtet haben, das heißt also Boote gefunden haben, die ans MRCC in Rom, als das noch kooperiert, gemeldet haben, das war die Zeit vor Salvini. Dann wurden wir beauftragt, diese Rettung einzuleiten. Wir haben die Geflüchteten mit Wasser versorgt, wir haben sie mit Schwimmwesten versorgt und medizinische Notfälle an Bord versorgt. Das war unser ursprünglicher Auftrag und dann hat sich alles sehr, sehr verändert, als Salvini kam. Ja, und das können wir jetzt ja gleich weiter besprechen. Und vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Die privaten Seenotretter, die haben bis 2017 so viele Menschen gerettet wie die ganzen offiziellen Organisationen, wie die Sophia, die Mission Sophia, die übrigens Sophia heißt, weil ein Baby auf den Namen Sophia getauft wurde, das bei einer dieser Operationen an Bord zur Welt gekommen ist. Wie Frontex, italienische Küstenwache, alle drei zusammen, so viel haben die privaten Seenotretter geleistet. Über 46.000 Menschen das Leben gerettet.
Das sind ja wirklich beeindruckende Zahlen. Um was für eine Organisation handelt es sich denn bei CI genau? Von wem wurde sie gegründet? Und wer sind so die wichtigsten Unterstützer von CI?
CI wurde 2015 im November von Michael Buschheuer gegründet, zusammen mit seiner Frau, Familie und Freunden. Und auf die Idee kam er, als er selber im Mittelmeer als Segler unterwegs war und damals Mare Nostrum eingestellt worden ist. Das war die Operation von der italienischen Küstenwache, die eben auch sehr, sehr vielen Menschen das Leben rettete. Und er fragte sich, und wer rettet jetzt? Und dann war niemand mehr da. Und daraufhin hat er den Verein gegründet. Inzwischen sind wir über 400 Mitglieder, sind so groß gewachsen. Er hat inzwischen zwei weitere Vereine gegründet. Und unsere Hauptunterstützer sind private Geldgeber, es sind Sammelaktionen bei jeder Gelegenheit, die sich uns ergibt. Und wir haben sehr viel Zuspruch und Unterstützung auch von der katholischen und der evangelischen Kirche. Das sind wirklich große Förderer für uns, auch verbal und moralisch. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die Kirchen mitsehen. Und wichtig vielleicht noch zu erwähnen in dem Zusammenhang, wir sind ein gemeinnützig anerkannter Verein. Also jede Spende kann abgesetzt werden, die uns gegeben wird. Und wir haben kaum Verwaltungsausgaben. Wir sind weit unter dem, was zum Beispiel das deutsche Spendensiegel erwarten würde. Wir sind weit unter 10% Verwaltungsausgaben und arbeiten rein ehrenamtlich.
Über das Thema Spenden sprechen wir zum Schluss des Interviews sicher nochmal. Vielleicht so auf den Punkt gebracht, was ist die Mission von CI und welche Forderungen stellt die Organisation?
Mission ist Menschenleben retten, ganz eindeutig. Und zwar Menschen, die auf ihrer Flucht ihr Leben riskieren, den Menschen zu helfen, das ist unsere Mission. Und unsere Forderungen, die richten sich aufgrund dieser jetzigen Situation natürlich auch sehr an die Politik. Dazu gehört zum Beispiel, dass die EU-Politik in der Flüchtlingsthematik umgehend ihren rechtlichen Pflichten nachkommt und den humanistischen Ansprüchen Europas gerecht wird. Wir zeigen ja so gerne mit dem Finger auf andere, die Menschenrechte verletzen. Also da sollten wir uns eben an der eigenen Nase packen. Dann fordern wir das Ende der Blockierung der humanitären Seenotrettung im Mittelmeer. Wir fordern das Ende der Kriminalisierung von Seenotrettern im Mittelmeer und der humanitären Hilfe für Menschen auf der Flucht. Wir fordern die Einstellung der Ermittlungen gegen die zivilen Seenotretter und wir fordern die Fortsetzung der EU-Rettungsmissionen im Mittelmeer und die Gewährleistung der umgehenden Einlauferlaubnis in Mittelmeerhäfen von Schiffen mit Geretteten an Bord. Und ebenso fordern wir natürlich, dass es endlich einen Verteilungsschlüssel gibt, sodass die Schiffe nicht wochenlang auf dem Meer rumdümpeln und wir wieder in die Häfen einfahren dürfen.
Die Einsätze von CI müssen ja sehr gut professionell vorbereitet werden, mit Sicherheit und mit erfahrenen Helfern besetzt werden. Das Rettungsschiff CI fährt jetzt auch seit einiger Zeit unter deutscher Flagge. Könnten Sie kurz skizzieren, was das für die Besetzung der Crew bedeutet und wie CI vor allem die ehrenamtlichen Mitglieder der Crew auf so eine Mission vorbereitet?
Die deutsche Flagge zieht natürlich einiges an Verpflichtungen nach sich. Das war mit einer der Gründe, warum sehr viele NGOs unter holländischer Flagge gefahren sind, weil es dort einfach einfacher war und günstiger preislich. Wir haben jetzt zum Beispiel die Verpflichtung, einen Berufskapitän an Bord zu haben, einen ersten Offizier von Berufswegen, einen Maschinisten von Berufswegen und einen Funker von Berufswegen. Das sind 4 Personen, die an Bord sind und voll bezahlt werden müssen. Ohne diese Personen dürften wir überhaupt nicht mehr auslaufen unter deutscher Flagge. Dazu gibt es natürlich zusätzliche Auflagen, was die Sicherheit betrifft, was die Einrichtungen betrifft. Es gibt Vorgaben, was die Arbeitszeiten betrifft und so fort. Das heißt, neben diesen 4 Berufscrew-Mitgliedern haben wir dann ehrenamtliche Crews und die generieren wir über unsere Webseite, über Aktionen. Teilweise sind es auch Menschen, die schon mehrfach auf Mission dabei waren, die wieder mitfahren. Und diese Crews werden vor jedem Einsatz ganz, ganz eindringlich trainiert. Also da werden verschiedene Szenarien geprobt, unter anderem Mann über Bord, aber vor allem auch das Fahren mit dem RIB. Das sind diese Gummiboote, die Schnellboote, die sich dann den Flüchtlingsbooten nähern. Und das muss in einer ganz bestimmten Art und Weise geschehen, damit die Flüchtlingsboote nicht ins Kentern kommen, dass sie sich annähern lassen. Also das sind wirklich wichtige Szenarien, die da geprobt werden und mehrfach geprobt werden. Auch zum Beispiel, wenn das Schiff bereits ausgelaufen ist und es ist im Moment mal keine Sichtung, man sieht nichts, dann werden diese Szenarien weiter geprobt, damit die wirklich richtig sitzen.
Was bedeutet denn so ein Rettungseinsatz physisch und psychisch für die Crewmitglieder und natürlich auch für die aus Seenot geretteten Menschen? Wie sind die Bedingungen an Bord? Können Sie das vielleicht an ein paar Beispielen erläutern?
Es ist jetzt ja so, dass wir nicht mehr wissen, wenn wir Gerettete an Bord nehmen, mit dem neuen Schiff können wir das. Früher konnten wir es nicht, die waren zu klein, die Schiffe. Aber jetzt ist das Schiff so groß, dass man durchaus Gerettete an Bord nehmen kann. Aber es fängt schon da an, dass die sanitären Anlagen sehr, sehr begrenzt sind. Wir haben keine extra Kabinen für Gerettete, das heißt, die schlafen an Deck. Wir hatten, als es an Weihnachten die Mission gab, da sind Frauen und Kinder dann in den Medizincontainer gekommen. Die haben also wirklich aneinander gelegen wie die Sardinen in diesem Container und die Männer waren draußen an Deck bei wirklich frostigen Kälten. Es ist so, dass wir ja letztendlich immer mit traumatisierten Menschen zu tun haben. Die sind nicht erst seit 2 Wochen auf der Flucht oder seit sie dieses Boot bestiegen haben. Die sind zum Teil seit Jahren unterwegs, haben sehr, sehr viel erlebt und das Allerschlimmste, und das sagt jeder, wirklich jeder, auch wenn wir uns mit den anderen Organisationen austauschen, sind die Menschen, die aus Libyen flüchten. Das heißt, Libyen selber ist ein horrendes Fluchtland und die Menschen, die aus Libyen kommen, die haben alle Folter, Versklavung und Vergewaltigung hinter sich. Und das kann kein Land sein, in das man die Menschen zurückschickt. Das geht einfach gar nicht. Und das führt natürlich durch diese unsichere Situation, die wir in den letzten Missionen erlebt haben, dass wir nicht mehr wissen, in welchen Hafen dürfen wir einfahren. Dürfen wir überhaupt in den Hafen einfahren? Bei der letzten Mission sind 10 Tage vergangen, bis die letzten 5 Menschen von Bord durften. 10 Tage. Und da haben zuvor junge Menschen den Sprung ins Wasser getan. Das heißt, die haben Suizid versucht. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Crew wieder. Das heißt, die Crews sind unter einem Dauerstress. Sie haben damals, als diese Selbstmorddrohungen offenkundig wurden, haben sie eine 24-Stunden-Bordwache eingerichtet. Sie sind selber ständig unter Anspannung und sind mit Menschen zusammen, die irgendwann natürlich aggressiv werden, was ganz menschlich ist. Das ist nicht, weil wir es mit bösen Menschen zu tun haben, sondern die sind am Rande dessen, was sie nervlich überhaupt noch ertragen können. Und das ist die Situation an Bord, wenn ein Schiff nicht weiß, wo es hin kann, weil dieser Zustand einfach gar nicht abschätzbar ist, wie lange er dauert.
Sie hören die Sendung des Münchner Flüchtlingsrats auf Radio Lora. Das Thema heute: Erste Hilfe auf See. Die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer. Iris Hüttner von CI schilderte im ersten Teil des Gesprächs die dramatischen Situationen an Bord eines Rettungsschiffs, wenn Tage oder Wochen lang nicht absehbar ist, ob einer der sicheren Häfen am Mittelmeer die Zufahrt erlauben wird. Wie können die Crewmitglieder das Erlebte bewältigen? Wie werden sie fertig mit den dramatischen Erfahrungen, die sie bei den Rettungseinsätzen immer wieder machen? Hören Sie dazu weiter Iris Hüttner im Gespräch mit Ilona Deiker.
Wie können die Mitglieder der Crew das Erlebte denn überhaupt bewältigen? Wie werden sie fertig mit so dramatischen Erfahrungen, wie sie sie bei den Rettungseinsätzen immer wieder machen?
Ja, das habe ich als Agentin sehr gut beobachten können, welche Menschen auf Mission rausgefahren sind und wie die Menschen nach 2 Wochen damals zurückgekommen sind. Das war schon eine deutliche Veränderung bei jedem. Und sie haben sich auch sehr, sehr als Crew zurückgezogen. Also man ist dann tatsächlich ein richtiger Außenstehender gewesen, weil man diese Erlebnisse gar nicht teilen konnte. Die Crews sind aber bei uns im Verein immer betreut. Sie sind, vor sie auf Mission gehen, psychisch betreut und sie sind auch hinterher nochmals psychisch betreut. Das heißt, bevor sie auf Mission gehen, werden sie von Seelsorgern darauf vorbereitet, was ihnen alles unter die Augen kommen kann. Und das sind teilweise wirklich sehr schwer zu verkraftende Erlebnisse. Und sie können dann hinterher, wenn sie zurückkommen, ihre Erlebnisse sowohl innerhalb der Crew natürlich austauschen, in Begleitung eines Seelsorgers, und sich auch einzeln nochmal an diese Menschen wenden.
Zivile Seenotrettungsorganisationen werden immer wieder kriminalisiert. Sie haben vorhin auch gesagt, das ist auch eine der Forderungen von CI, dass eben diese Kriminalisierung aufhört. Nach wie vor passiert es aber. Welche Erfahrungen hat CI selbst damit gemacht? Und der Vorwurf lautet ja dann, dass die Seenotrettungsorganisationen mit Schleppern zusammenarbeiten würden und damit eben Beihilfe zur illegalen Einreise von Flüchtenden leisten würden. Wie geht CI mit solchen Vorwürfen um?
Ja, also ganz grundsätzlich halten wir uns an alle Gesetze. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Dann denke ich, diese Frage des Schleppertums ist eine sehr, sehr komplexe, die wir hier jetzt im Interview auch nicht ganz klären können. Was ich aber anmerken möchte, ist, dass es 2 verschiedene Motivationen gibt, diesen Menschen zu helfen. Ein Schlepper ist natürlich aus wirtschaftlichen Gründen motiviert und der nimmt diesen Menschen Geld ab. Wir als zivile Seenotretter, wir leisten ehrenamtlich Hilfe. Und zwar humanitäre Hilfe aus ethischen Gründen und aus moralischen Gründen. Das sind 2 völlig unterschiedliche Motivationen, die da zugrunde liegen. Und was ein großes Problem ist, ist, dass es bis heute wirklich innerhalb der EU keine klare Richtlinie gibt, wie diese Motivationen zu unterscheiden sind. Und es wird also alles in einen Topf geworfen. Und deswegen werden so gerne Seenotretter als Schlepper bezeichnet. Dazu kommt natürlich, dass die Menschen da oft auch eine völlig falsche Vorstellung haben. Das Gebiet ist riesig groß. Und wenn da jetzt im Moment ja nur noch 1 oder vielleicht mal 2 Schiffe unterwegs sind, dann heißt es ja nicht, dass auf der libyschen Seite da jetzt Boote warten, bis sie die 2 Schiffe entdecken. Die können sie gar nicht entdecken. Das heißt, die fahren sowieso los. Und das belegen übrigens auch diverse Studien, ernstzunehmende Studien, zum Beispiel von den Universitäten London und Oxford 2017. Und es gibt auch weitere Studien, die besagt haben, jetzt vor kurzem sogar erst, an 150 Tagen, an denen keine Schiffe von NGOs in der Rettungszone in der libyschen Küste unterwegs waren, schickten Schlepper im Durchschnitt 34,6 Menschen in Booten aufs Meer. An 31 Tagen, an denen NGO-Schiffe in der Rettungszone unterwegs waren, waren es durchschnittlich 32,8 Menschen. Das heißt also, als NGO-Schiffe unterwegs waren, waren sogar weniger Menschen unterwegs. Also dieser sogenannte Pull-Faktor, der existiert de facto nicht.
Ist die Öffentlichkeit Ihrer Meinung nach ausreichend über die Dramatik der aktuellen Situation informiert? Und wie versucht CI Aufklärungsarbeit zu leisten und Menschen zu motivieren, sich eben auch für die Rettung der in Seenot geratenen Geflüchteten zu engagieren?
Na, die Menschen sind sicherlich nicht ausreichend informiert, wie ich ja gerade eben auch schon erklärt habe, dass die Vorstellungen völlig von der Realität abweichen. Das ist ein sehr großes Problem. Wir klären auf in Vorträgen, wir gehen sehr gerne auch in Schulen, um da aufzuklären. Wir sind unterwegs bei öffentlichen Veranstaltungen, wir geben Interviews, wir sind da, wo man uns ruft, um diese Dinge wirklich aufzuklären, über diese Dinge aufzuklären. Und es ist ein großer Aspekt, den ich auch wirklich noch anmerken möchte, der geht nochmal in die vorige Frage ein bisschen zurück, was die Kriminalisierung betrifft. Es laufen ja nach wie vor Ermittlungsverfahren gegen junge Menschen, die wirklich Tausenden von Menschen das Leben gerettet haben. Und zwar ehrenamtlich das Leben gerettet haben. Die haben da ihre Arbeitszeit, ihren Urlaub, alles Mögliche geopfert, um diese Arbeit zu vollbringen. Und die werden heute strafrechtlich verfolgt. Sowas kann in einer in Europa doch nicht wahr sein. Ich hätte mir das nie mehr träumen lassen, dass sowas wieder möglich ist. Und das ganz Schlimme ist, es liegen bis heute von der Staatsanwaltschaft, die inzwischen seit 2 Jahren ermittelt, keine Beweise vor. Die sind immer noch nicht vorgelegt worden. Und den Menschen drohen bis zu 20 Jahren Haft. Junge Menschen. Das finde ich so erschreckend. Und ich denke, da muss man wirklich einfach wachsam sein, dass solche Dinge nicht um sich greifen. Im Grunde werden diejenigen, die helfen, die eigentlich dem Gesetz nachkommen, die werden kriminalisiert. Und die, die das Gesetz mit Füßen treten, die stehen auf der Klägerseite. Das darf doch nicht wahr sein.
Kann denn jeder Einzelne auch etwas dazu beitragen, dieses Sterben vor der europäischen Haustür zu beenden? Also auch jeder von uns, der sich jetzt nicht aktiv als Seenotretter betätigen kann und will.
Ja, das können wir schon, allein durch unseren Lebensstil. Ich meine, das wird ja immer offensichtlicher, dass unser Lebensstil sehr zur Armut in anderen Ländern beiträgt. Das wird einfach jetzt so klar wie sonst noch was. Jetzt auch gerade kürzlich beim Klimagipfel hat es Angela Merkel nochmal ganz deutlich angesprochen. Es trifft die Ärmsten, der Klimawandel. Das ist ein Punkt. Der andere ist natürlich, ich kann mich informieren, was ich selber beitragen kann. Es gibt die UNO-Entwicklungsziele, die Agenda 2030. In der sind Punkte wie saubere Energie enthalten. Es ist der Schutz des Lebens an Land und unter Wasser enthalten. Ich sage jetzt nur mal die Stichworte Pestizide und Plastik. Es ist ein nachhaltiges Konsumverhalten gefordert. Das heißt auch, was kaufen wir denn ein? Billig ist seltenst mal nachhaltig. Also da sollten wir einfach überlegen, was wir konsumieren und wo wir konsumieren, was wir damit unterstützen. Wir nehmen ja auch teilweise billigend in Kauf, dass Kinderarbeit dahinter steckt, dass Kinder nicht in die Schule können. Solche Dinge. Ich denke, dass da wirklich jeder Einzelne von uns sehr gefordert ist, wenn wir eine friedliche globale Welt haben wollen.
Welche Art der Unterstützung braucht CI denn am dringendsten? Ich habe auf der Website von CI gesehen, dass es verschiedene Arten von Spenden und sogenannten Schiffspatenschaften gibt. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist die Förderung unserer Missionen und unseres Schiffes. Alleine, wenn Sie Mitglied werden, sind Sie bei CI Fördermitglied heute. Und wir brauchen natürlich ganz dringend wirklich nach wie vor Spenden. Die Missionen sind aus den vorbesagten Gründen sehr viel teurer geworden als früher. Heute kostet uns ein Tag auf See 2.450 Euro. Und dass eine Mission, wenn sie einigermaßen im Zeitrahmen bleibt von 3 Wochen, müssen wir mit 60.000 Euro rechnen. Und die müssen irgendwo herkommen. Das ist natürlich nach wie vor wirklich ein ganz großer Bedarf, den wir haben. Aber wir brauchen auch Unterstützer, so dass wir diese Informationen weitergeben können, dass die Bevölkerung sensibilisiert wird, dass vielleicht auch der Kontakt zu Menschen zustande kommt, die geflüchtet sind. Denn es spielen sich ja im Kopf meistens die Szenarien ab. Und die werden immer größer und immer angstbeladener. Und wenn ich mit den Menschen in Kontakt komme, dann merke ich, die haben Gefühle wie ich, die haben Bedürfnisse wie ich, die sind vielleicht auch mal genauso grantig wie ich, das dürfen die auch. Oder sie sind unglaublich lieb und nett. Und das sind Dinge, die ich nur erleben kann, wenn ich den Kontakt suche oder wenn ich ihn wage, wenn ich ängstlich bin. Ich denke, dass das so wichtig ist. Und wenn man dann auch mal sieht mit Bildern in unseren Vorträgen, wie es an Bord aussieht, dann hat man natürlich auch mal ein konkretes Bild davon, dass das nicht irgendwie eine Kreuzfahrt ist, sondern dass es da wirklich ganz, ganz anders zugeht und eine sehr harte Arbeit ist. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, mal auf unsere Webseite zu schauen, denn da finden Sie noch sehr viele Informationen, auch aktuelle Informationen und Kontaktdaten, an wen Sie sich wenden können, wenn Sie konkrete Fragen haben.
Wenn Sie sich über die Aktivitäten von CI informieren oder sich selber engagieren möchten, finden Sie alle Informationen auf der Website unter der Adresse c-i.org. Erste Hilfe auf See. Die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer. So heißt der Titel der heutigen Sendung des Münchner Flüchtlingsrates. Jetzt geht es um die Schicksale von Menschen, die den riskanten und leider oft tödlich endenden Weg über das Mittelmeer wagen. Ihre Hoffnung ist eine sichere Zukunft, frei von Krieg und Verfolgung, in der ihre Menschenrechte geachtet werden und sie die Chance bekommen, sich ein neues Leben aufzubauen. Philemon Mobratum ist 2014 im Alter von 14 Jahren vor der Diktatur in seiner Heimat Eritrea geflohen. Für ihn ist Eritrea die Hölle Afrikas und ein einziges Gefängnis für junge Menschen. Philemon wollte eigentlich nach England oder zu einem Verwandten nach Dänemark. Dann wurde er in München registriert. Im Gespräch mit Ilona Deiker erzählt er von seiner Flucht, der Situation in den libyschen Gefängnissen und seinem Ankommen in Deutschland.
Philemon, möchten Sie unseren Hörern erzählen, was Sie damals auf Ihrer Flucht durch die Wüste und dann in den libyschen Gefängnissen erlebt haben?
Ich komme aus Eritrea. Ich bin 2014 von Eritrea geflüchtet nach Äthiopien. Und die einen Monat, zwei Wochen war ich in Gefängnis. Und danach habe ich Geld bezahlt, dann konnte ich also nach Sudan kommen. Durch Sudan und durch die Wüste, also nach Libyen gekommen. In der Wüste waren wir 8 Tage ohne Wasser, ohne Essen. Und weil wir keine Wasser hatten, haben wir am Ende 7 Tagen haben wir Benzin getrunken, Benzin und Wasser gemixt. Und so sind wir dann nach Libyen gekommen. Und dadurch sind wir viele Leute ohnmächtig geworden, sogar auch gestorben Leute. Sind wir dann in 8 Tagen in Idlib angekommen. Und da ist also von dem Schlepperraum, wo man Geld bezahlt, dass man weiterkommen kann. Und wir wurden dann getrennt. Die nicht bezahlt haben, da geblieben. Die bezahlt haben, dann so ein anderes Raum gegangen. Da waren wir insgesamt 250 Leute. Und dann kam dann ein Kulttransporter und die 250 Menschen da rein gemacht. Und ohne Hose, ohne Hemd, ohne Jacke und so, nur Unterhemd und kurze Hose. So sind wir dann um 7 Uhr abends losgefahren, das in die Grenze Wasser. Aber weil wir keine Luft hatten und so, wir haben gegen das Auto also einfach geschlagen. Es gibt kaum Luft im Kulttransporter. Hinten ist mit vielen Menschen sind da gestorben. Wir wurden dann alle rausgebracht von dem Kulttransporter. Und die gestorben haben wir einfach da gelassen. Und dann mussten wir dann in dem Gefängnis. Und sind wir dann in den Gefängnis gekommen in Burshada. Und in Burshada war ich fast 2 Wochen. Und dann sind wir dann weiter in dem großen Gefängnis Gardenhamra gekommen. In dem anderen Gefängnis waren 4000 Menschen, in dem anderen waren 4000. Insgesamt waren wir 8000 Menschen. Und es gab für die 4000 Menschen nur 2 Toiletten. Es gibt keine Dusche. Morgen bekommt man Brot, Semmel ohne Geschmack und Tee. Und Nachmittag bekommt Nudeln und ja.
Wie sind Sie denn schließlich auf das Schlepperboot gekommen und wie war dann die Situation auf dem Boot, auf dem Mittelmeer?
Ja, dann habe ich 2600 Euro bezahlt, dass ich auf dem Meer kommen kann. Und da sind wir dann mit einem Gemüsetransporter, kleinem Auto, an den Grenzwasser gebracht. Da gab auch die Menschen, die bereit waren, im Mittelmeer zu fahren. Da sind wir dann mit ihnen zusammen auf dem Meer gefahren. Mit dem Schlauchboot zum Holzboot wurden wir dann immer mit 30 Leute gebracht. Da sind wir dann von italienischer Marina um 2 Uhr nachmittags gerettet.
Wie lange hat das dann also gedauert? Wie lange waren Sie auf diesem Schiff?
Auf dem Schiff war ich, also wir sind um 7 Uhr abends losgefahren, 7 Uhr abends. Und die Nacht haben wir mit dem Holzboot gefahren und sind wir dann am Nachmittag um 2 Uhr gerettet von der italienischen Marine.
Wie ging es dann weiter? Konnten Sie Kontakt aufnehmen zu Ihrer Familie? Wie war das, als Sie dann ankamen in Italien?
Ja, also mit meiner Familie hatte ich überhaupt keinen Kontakt. Da konnte ich nicht meine Familie anrufen, weil mein Handy ist weggenommen. Was ich Geld hatte, ist alles weg. Und schwierig damals, Familie zu kontaktieren. Und ich habe nur einfach gesagt, ich bin jetzt gerettet, froh, dass ich jetzt überlebe. Und wollte nicht in Italien bleiben, wollte weiter weggehen nach England. Das war mein Wunsch, ja.
Wie sind Sie denn dann nach Deutschland gekommen und wie ging es da weiter?
Als ich in Italien war, habe ich vorher auch gesagt, mein Wunsch war, nach England zu gehen. Dann habe ich gehört von den Leuten, du musst über die Wasser und unter die Wasser gehen, haben mir gesagt, ich habe es gesagt, ich werde nicht gehen in England. Das ist die gleiche Weg. Ich habe überlebt jetzt, ich muss woanders gehen. Ich war so klein damals, 14 Jahre alt. Und selbst den Weg zu suchen ist schwierig, ohne Eltern. Und dann habe ich meinen Cousin gefunden, meinen Cousin habe ich gefragt, ich kann nicht hier alleine bleiben, kannst du mir helfen? Er hat gesagt, kannst du kommen zu mir nach Dänemark? Dann wollte ich nach Dänemark gehen, und durch Deutschland, aber die Polizei dann haben mir dann aufgehalten hier in München, obwohl ich in Deutschland nicht leben möchte, weil ich Angst hatte früher und von den Geschichten kenne ich in der Schule und auch von den Eltern habe ich auch gehört, wie schrecklich war in Deutschland. Aber dann wurde ich dann aufgehalten, dann die Fingerabdrücke abgenommen, dann bin ich registriert in Deutschland, dann konnte ich nicht weitergehen. Dann habe ich, das ist mein Leben zu Ende, jetzt habe ich gesagt, dann bin ich hier geblieben.
Wie viele andere Flüchtlinge in Deutschland musste auch Philemon eine bittere Erfahrung machen. Er war zunächst nicht willkommen und musste hart kämpfen, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Hier ist der zweite Teil des Gesprächs von Ilona Deiker mit ihm.
Was hat Ihnen denn dann eigentlich geholfen, diese schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten und sich hier ein neues Leben aufzubauen? Sie haben eine Ausbildung gemacht, habe ich gehört. Was für Arten von Unterstützung hatten Sie oder was haben Sie selber gemacht?
Für mich war hier schrecklich. Was ich schrecklich erlebt habe, noch schrecklicher in Deutschland. Ich habe auch gesagt, die Fingerabdrücke wegmachen, ich will weggehen. Ich war nicht anerkannt. Ich habe es einfach gekämpft selber. Ich habe es genug erlebt, ich muss nicht aufgeben jetzt. Ich will kämpfen, so habe ich gesagt immer, selber. Das hilft gar nichts, was die hier Therapie anbieten und zu bearbeiten, die Sachen, hilft gar nichts. Und ich habe es gehasst, dann habe ich gesagt, Leute, ich muss selber kämpfen einfach. Dann habe ich nach dem Schule gehe Fußball spielen mit Freunden einfach und mit Deutschen auch Kontakt aufnehmen, Fitness. Und manchmal gehe ich im Wald Urlaub, dass ich frische Luft spenden kann und schreibe dann Texte, was ich erlebt habe, Sachen, Bilder. So habe ich dann bearbeitet, meine, was ich wirklich erlebt habe.
Und ich habe gesehen, Sie waren ja doch auch bei verschiedenen Veranstaltungen und Demonstrationen und haben immer wieder auch Menschen Ihre Geschichte erzählt. Und Sie haben auch ein Buch geschrieben. Ich habe gehört, Sie haben auch einen Verlag gefunden. Was hat Sie getrieben? Sie wollten, dass viele hören, also einerseits, wie schrecklich es ist, aber auch, wie man es schaffen kann, wie Sie, sich was Neues aufzubauen? Oder was war das Anliegen?
Weil hier denken in Europäern, also die Menschen kommen zum Spaß. Ich habe auch Freunde, Bekannte, sogar eigene Familie verloren zu viel. Dann wollte ich Europäern zeigen, warum wir hier kommen, warum wir riskieren unser Leben. Ich wollte es erklären, ich wollte es zeigen, wir sind da und wir brauchen Hilfe. Und wir kommen nicht einfach zum Spaß hier. Das ist mein Ziel. Ich will die Menschen erklären, weil viele Menschen wissen nicht, warum wir nach Europa kommen. Und ich sehe auch, wenn ich jetzt Veranstaltungen gehe und die stellen immer Fragen. Und die gibt auch Leute, die auch nie mit Flüchtlingen besprochen haben, die auch Angst haben zum Beispiel, einfach obwohl die Flüchtlinge nicht kennen. Die haben einfach Angst. Ja, nein, der ist so, so. Und wenn die jetzt direkt mit mir reden, dann erkläre ich, dann sagen, ja, okay, dann helfen wir den Menschen.
Was könnten denn die Menschen hier in Deutschland noch mehr tun, um den Geflüchteten zu helfen, wenn sie hier ankommen? Also Kontakt, ja, etwas wirklich mit Geflüchteten machen, mit ihnen reden. Was könnten sie noch machen?
Also bevor die Leute verurteilen einfach mit Hautfarbe oder mit Religion, besser erst einmal kennenlernen und versuchen, die hier kommen, zu helfen vielleicht. Also dass die Schüler besuchen können, Deutschkurs, dass sie die Sprache fleißig lernen können. Und wenn man einen Flüchtling kommt, die Sprache nicht kennt, kann man nicht finden, eine Schule. Und ich sage es besser, wenn jetzt die Leute die Menschen helfen, unterstützen, dass die hier Deutschkurs finden können, dass die auch bei Wohnungssuchen auch unterstützen können. Ich sehe momentan auch hier in Bayern, Continental gibt es Wohnungen, wo die 4 Leute schlafen in einem Zimmer und 30 Leute benutzen 2-3 Toiletten und Küche. Eine. Das ist, ich sage es immer genauso wie in meiner Heimat, wie Militärdienst oder wie in Libya-Lager ist das, beschreibe ich immer das. Das ist, ich habe selber gesehen, feuchtig ist das Haus und wenn kalt kommt, ist es so kalt, wenn heiß kommt, Sonne kommt, ist es so heiß. Da kann man nicht leben. Die Leute dürfen nicht in die Schule gehen und dadurch trinken Alkohol und werden Haschisch und so nehmen. Das ist... Die haben genug erlebt, sie brauchen Hilfe, also Unterstützung, dass man Arbeitsplätze auch geben kann.
Sie selbst haben es geschafft, eine Ausbildung zu machen hier in Deutschland und haben Sie mittlerweile auch eine eigene Wohnung oder wie leben Sie jetzt?
Also ich war nicht willkommen bis jetzt, nicht willkommen und ich durfte auch nicht Schüler, ich durfte nicht arbeiten, ich durfte nicht Führerschein machen. Die Behörde sind dumm einfach, die haben keine Ahnung, was ich erlebt habe. Und ich werde kämpfen, habe ich gesagt. Dann habe ich einfach gekämpft. Und dann habe ich dann eine Frau getroffen, die ist nett. Wir sind jetzt völlige Familie. Und der hat mir dann unterstützt. Und der hat mir dann immer gegeben, willst du bei uns wohnen? Hat mir gesagt, ja, gerne. Und dann hat mir dann gegeben. Dann wohne ich jetzt bei denen. Und die Ausbildung auch, Privatschule, 10. Klasse, Mittelreife habe ich besucht. Privatschule. Und die hat mir dann geholfen, die Kursen. Und die Ausbildung habe ich auch dieses Jahr privat gemacht, als Cutter und Kameramann. Und die hat mir auch geholfen. Vor 4 Wochen wurde ich dann anerkannt, nach 5 Jahren in Deutschland.
Sie hören die Sendung des Münchner Flüchtlingsrates auf Radio Lora. Es geht darin heute um das Thema Erste Hilfe auf See, die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer. Maximiliane ist seit einem knappen Jahr bei der Initiative Seebrücke dabei. Diese internationale zivilgesellschaftliche Bewegung hat sich im Sommer 2018 gegründet. Als Reaktion auf die immer prekärer werdende Situation von flüchtenden Menschen, die europäische Abschottungspolitik und die zunehmende Militarisierung der Außengrenzen. Erklärtes Ziel der Seebrücke ist, dass deutsche Städte sichere Häfen für Menschen auf der Flucht werden. Dafür hat die Seebrücke einen Maßnahmenkatalog erstellt. Wenn eine Kommune zum Beispiel aktiv die Seenotrettung unterstützt oder mehr gerettete Menschen aufnimmt, als die Quote vorschreibt, kann sie sich als sicherer Hafen bezeichnen. Über 100 Kommunen in Deutschland haben das bereits getan. Im Sommer 2019 erklärte sich auch München zum sicheren Hafen. Was das konkret für München bedeutet und mit welchen politischen Änderungen in nächster Zeit zu rechnen ist, darüber sprach Sarah Tober mit Maximiliane von der Seebrücke.
München hat sich im Juli diesen Jahres zum sicheren Hafen erklärt. Was steckt denn eigentlich hinter dem Konzept der sicheren Häfen?
Genau, im Juli, das war genau am 18. Juli, wurde im Sozialausschuss ein Beschluss verabschiedet, wo, zumindest auf dem Papier, München zum sicheren Hafen geworden ist. Und sicherer Hafen denkt man ja eigentlich erstmal ans Meer und an die Küste. Und da sage ich mal, da hat das Konzept auch seinen Ursprung, weil im internationalen Seerecht ist es so, dass Menschen, die in Seenot sind, nicht nur gerettet werden müssen, sondern es muss auch direkt der nächstgelegenste Hafen, wo diese Menschen Schutz finden können, zur Verfügung gestellt werden. Und dieses Konzept haben wir sozusagen auch aus europäischem Inland angewendet. Und dabei geht es darum, dass Kommunen sich aktiv für die Seenotrettung im Mittelmeer einsetzen und bereit sind, gerettete Menschen auch in ihren Kommunen aufzunehmen. Die Grundidee dahinter ist, dass die zuständigen Behörden auf europäischer und Bundesebene versagen und es nach wie vor keine funktionierenden Aufnahme- und Verteilungsmechanismen für auf dem Mittelmeer gerettete Menschen gibt, geschweige denn eine funktionierende staatliche Seenotrettung. Darum möchten wir über die Kommunalpolitik die Seenotrettung unterstützen und Aufnahmeprogramme ermöglichen, die ein sicheres Ankommen und Bleiben gewährleisten. Die Umsetzung ist natürlich von Ort zu Ort sehr anders, aber es gibt ein paar Grund- oder Kernforderungen, an denen sich alle orientieren. Und das ist allen voran die öffentliche Solidaritätserklärung mit Menschen auf der Flucht und den Zielen der Seebrücke, die aktive Unterstützung der Seenotrettung, Aufnahme von Geretteten zusätzlich zu bestehenden Aufnahmequoten, dass man Aufnahmeprogramme, die schon bestehen, wie zum Beispiel Relocation, weiter ausbaut, auch kommunales Ankommen gewährleisten, das heißt Gesundheit, Bildung, Wohnen, diese Bereiche. Es geht aber auch um nationale und europäische Vernetzung, um das Bündnis sicherer Häfen und natürlich Transparenz bei dem ganzen Prozess.
Und wie viele dieser Kriterien müssen erfüllt sein, um als sicherer Hafen erklärt zu werden?
Ich denke, das kann man so nicht beantworten, weil das ist auch eine Stärke des Konzepts, dass es ja von Ort zu Ort anders gedacht werden kann, weil es gibt sichere Häfen in Deutschland, das sind ganz kleine Gemeinden und dann gibt es Stadtstaaten wie Berlin oder große Landeshauptstädte wie München. Deshalb sage ich mal, soll ja jede Kommune nach Möglichkeiten das Bestmöglichste rausholen, weil manche haben Stärken in einem Bereich, andere in anderen. Städte wie München haben ganz viele Ressourcen, wo wir natürlich auch mehr erwarten. Und ich denke, man muss es als Prozess ansehen, weil auch klar ist, zum Beispiel Aufnahmeprogramme auf kommunaler Ebene, derzeit gibt es ja noch gar keine Rechtsgrundlage dafür, Stück für Stück, aber mit einem klaren Ziel am Ende vor Augen.
Aber das heißt gleichzeitig, dass eine Stadt, die nur einen Punkt erfüllt, genauso sicherer Hafen ist wie eine Stadt, die jetzt zum Beispiel schon 5 Punkte erfüllt von der Liste?
Ja, ich denke, in Bezug auf München ist das eine gute Frage, weil da haben wir ja die Situation, dass wir diesen Beschluss haben, dass wir auf dem Papier sicherer Hafen sind. Aber an sich ist bis jetzt konkret noch nichts passiert. Also man kann nicht davon reden, dass sich irgendwie eine klare Veränderung oder Verbesserung für Geflüchtete in München oder für Menschen, die gerettet wurden, abzeichnet. Das gibt es derzeit noch nicht. Also es ist vor allem gerade ein Label, das darauf wartet, mit Inhalt und Leben gefüllt zu werden. Das heißt, jetzt sind wieder die Stadträtinnen am Zug, aber auch die Verwaltung ist da ganz klar involviert. Und es ist so, dass im Dezember der Sozialausschuss nochmal zusammenkommen wird, um 2 weitere Anträge zum Thema Seenotrettung zu besprechen. Und da wird sich dann, so schätze ich es ein, auch abzeichnen, ob München wirklich bereit ist, aus dem Lippenbekenntnis mehr zu machen, dass wir eben auch wirklich konkrete Maßnahmen haben. Und es geht einmal zum Beispiel um eine Patenschaft mit dem Rettungsschiff Ocean Viking von SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen. Der Antrag bis jetzt ist noch sehr oberflächlich. Wir hoffen, da wird noch angezogen, weil finanzielle Unterstützung, um eine Mission zu ermöglichen, genauso wie eine feste Zusage, die Geretteten aufzunehmen, würde schon mal konkret wirklich einen Unterschied machen für die Seenotrettung im Mittelmeer. Genauso wie der Änderungsantrag der Grünen. Da geht es um die kritischen Punkte, eben Aufnahme von Geretteten zusätzlich zur Quote, Vernetzung und Lobbyarbeit für mehr Aufnahmeprogramme auf allen politischen Ebenen und allgemeinen Einsatz für die Gestaltung einer menschenrechtskonformen Migrations- und Asylpolitik in Europa. Also da wird sich dann nochmal zeigen, wo auf dem Spektrum der sicheren Häfen wir München dann am Ende auch einordnen können.
Das klingt ja jetzt gerade so, als wenn sich München so ein bisschen sperren würde. Aber hat sich dann im Juli ja doch dazu entschieden, sicherer Hafen zu werden? Wie kam es überhaupt dazu?
Ich finde es zwar schade, aber ich glaube, ich kann guten Gewissens sagen, ohne öffentlichen Druck hätte das Thema nicht die Resonanz gehabt und hätte auch nicht den Weg ins Rathaus geschafft. Es ist so, dass im Juli 2018, wo das losging, dass eben Rettungsschiffe immer wieder und immer unter krasseren Umständen eben festgesetzt wurden, beschlagnahmt wurden, Unklarheit war. Damals haben die Linken im Stadtrat schon mal so einen sehr minimalistischen Antrag gestellt, aber immerhin. Und den hat die Stadt gekonnt. Sie müssen, also es gibt eine Frist, innerhalb von 6 Monaten müssen Anträge behandelt werden. Die haben sie gekonnt ausgenutzt, diese Frist, also den Antrag liegen gelassen, in anderen Worten. Und dann war es so, da war dann wieder einer der langen Standoffs über Weihnachten. Dann wurde der Antrag um einen weiteren ergänzt. Von den Grünen kam dieser zweite Antrag und danach wurde er von den regierenden Parteien, also auch SPD und CSU, abgelehnt. Und es war dann wirklich erst im Sommer, wo die Seebrücke über das Solidarity City München Bündnis, das sich jetzt seit neu über das letzte Jahr formiert hat, den Aufschwung bekommen hat, um das Thema zu platzieren. Das war bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion, wo zufällig Stadträtinnen da waren, die dann, glaube ich, schon leicht in den Wahlkampf einsteigen wollten. Und so ist es dann gekommen, dass dann kurzfristig noch Eilanträge gestellt wurden, weil ich glaube, man im Rathaus gemerkt hat, wir als so große Stadt in Deutschland, als Landeshauptstadt in Bayern, das können wir uns nicht mehr leisten.
Wie kann jetzt die Zivilgesellschaft eingreifen und den Druck verstärken, sodass auch wirklich Entscheidungen passieren und das nicht erst in ein paar Jahren, sondern möglichst schnell?
Also auch wenn es total banal klingt, hinschauen, drüber reden und Informationen verbreiten ist wichtig. Damit hat die Arbeit der Seebrücke gewisserweise auch angefangen, dass es darum geht, dass wir sagen, hey, das ist unsere Außengrenze. Auch wenn wir hier schön abgekapselt in Nordeuropa sitzen und unseren Cappuccino schlürfen können, das ist auch unser Thema. Und es ist also auch Beobachtung auf dem Mittelmeer, weil also wir reden ja immer von den Seenotretterinnen, aber die retten nicht nur, die beobachten auch. Weil eigentlich wissen wir überhaupt nicht, was da passiert. Und es ist erstmal wichtig, das zu kommunizieren auch, um da das Wissen zu schaffen, um daraus dann auch Handlungen und Taten folgen zu lassen. Was können wir noch tun als Zivilgesellschaft? Vernetzen ist wichtig. Auch, dass wir, wenn wir hier in Deutschland sind, uns überlegen, was machen vielleicht die Leute in Italien oder in Griechenland? Da ist die Situation anders. Wir als reicher nordeuropäischer Staat haben andere Möglichkeiten und da auch die Zusammenarbeit zu fördern.
Sind denn da andere Städte in Deutschland oder auch in Europa schon weiter, was die sicheren Häfen angeht, von denen man dann vielleicht auch lernen kann, die Vorbildfunktion haben?
Definitiv gibt es die weiter als München sind. Ich denke, was da interessant ist, ist zum Beispiel das Bündnis Städte sicherer Häfen. Das klingt jetzt alles sehr ähnlich, aber das ist nochmal ein Bündnis, das sich aus den, ich glaube, es sind mittlerweile 92 Kommunen in Deutschland, die sich so wie München durch einen Beschluss zum sicheren Hafen erklärt haben. Die haben sich auf einem Seebrückenkongress, wo es spezifisch um das Thema sicherer Hafen, kommunale Aufnahme ging, im Sommer oder Frühjahr gegründet. Das waren anfangs 12, 13 Städte, mittlerweile sind es um die 20. Da ist Potsdam, glaube ich, die haben die Aufgabe übernommen, dass sie das organisatorisch zusammenhalten, dieses Bündnis. Aber es gehören auch andere Städte, eben wie Berlin, Rottenburg am Neckar, Detmold, Freiburg, Flensburg, Greifswald, Hildesheim, Kiel und andere dazu. Und bei denen kann man sagen, die meinen es ernst. Also die versuchen sich wirklich hinzusetzen und zu überlegen, über welche juristischen Wege und Verwaltungswege können wir gehen, um wirklich praktisch auch was zu machen. Da sind, glaube ich, die Stadtstaaten wie Berlin besonders interessant, weil die nochmal andere rechtliche Spielräume haben als Städte, nur wie München zum Beispiel.
Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, nächstes Jahr, was würdest du als realistisch einschätzen für München, was ich getan haben könnte?
Also es wird interessant, weil wir haben ja jetzt auch in Bayern Wahlkampf und ich denke, das merken wir auch schon ganz gut mit unserem Thema. Das ist, glaube ich, eine gute Chance für uns, auch nochmal klar inhaltlich Positionen von unseren Politikerinnen zu fordern und auch dadurch das Thema anders in die Stadt reinzubringen. Und mit den zwei Anträgen im Dezember, die noch ausstehen, ich weiß nicht, ob sie sich trauen, ob sie meinen, dass sie es leisten können, nicht das Thema weiter zu verfolgen und konkreter zu werden, weil sie wissen, wir haben das Auge drauf und wir haben ja auch schon einmal im Sommer gesehen, mit öffentlichem Druck kann man durchaus was bewegen. Und ich denke da, also es ist auch einfach dadurch, dass wir die bundesweite Seebrücke haben, bin ich jetzt einfach mal optimistisch, dass wir es schaffen, da noch einige unserer Forderungen umzusetzen, die wir wollen. Und wie gesagt, es ist ein Prozess. Wir glauben nicht, dass München oder irgendeine Stadt schafft, alle Forderungen auf einmal zu erfüllen. Aber wenn man da einen Fahrplan erstellt, dann ist das ja auch schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Oder vielleicht mal zum Treffen dieses Bündnisses städtesichere Häfen geht und feststellt, ah ja, vielleicht ist das Thema doch nicht so kompliziert und schwierig, wie es immer ausgemalt wurde und sich rantraut.
Das war Maximiliane von der Seebrücke im Gespräch mit Sarah Tober. Weitere Informationen über Konzept und Aktivitäten der Seebrücke finden Sie auf der Webseite unter seebrücke.org. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung des Münchner Flüchtlingsrates zum Thema Erste Hilfe auf See, die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, finden Sie den Podcast dazu auf der Homepage des Münchner Flüchtlingsrates unter www.münchner-flüchtlingsrat.de, unter der Rubrik Unsere politische Arbeit und dort unter Pressearbeit. Mitgearbeitet an der Sendung haben Elif Beiner, Ilona Deiker, Susanne Kraft, Glenn Lewis, Katrin Südow, Sarah Tober und Harald Will, der auch für die Sendung verantwortlich ist. Am Mikrofon war Susanne Kraft.